Liebe Freunde, ich weiß nicht, bis in welcher Reihe das zu riechen war, aber den Kakao hat man tatsächlich ganz ordentlich gerochen und es ging schon Richtung fertigen Kuchen. Das Schöne war, als Kind zog das manchmal so durchs ganze Haus und da wusste ich, meine Oma backt unten Kuchen. Und das Spannende war, dazu zu sehen, wie das so funktioniert. Also die hat einen großen Berg Mehl auf dem Tisch und dort in den Mehlberg kommen die Eier rein, die Milch rein. Und es brach kein Chaos aus, die hat das alles zusammengeknetet und dann hatte die noch einen richtigen Backofen. Also Holz und Kohlen rein und dann so eine Backröhre daneben und da wurde der Kuchen gebacken. Und manch einer denkt, also das waren ja noch Zeiten. Früher, da ging wenigstens das Kuchenbacken, was heute so alles danei gehört, wusste man vielleicht früher gar nicht, wie es geschrieben wird. Da kam der Apple noch in den Kuchen und könnte mal essen. Und heute sieht man da draußen bloß noch die Rezepte, was da alles reingehört. Früher, da war doch alles besser. Aber wenn man mal in die Bibel reinschaut, wie es so früher zugegangen ist, dann merkt man, dass so viel besser war das gar nicht. Also ziemlich am Anfang der Bibel, in 1. Mose, da lese ich mal ein paar Verse vor. 1. Mose Kapitel 6. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, von Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Also wenn man das hört, dann muss man ja mal feststellen, solche Sätze, ja früher, da war alles besser, das stimmt ja so nicht. Die Bibel sagt jedenfalls was anderes. Der Mensch ist schlecht. Vielleicht denkt man, also gut, mein Nachbar, der mag das zutreffen, aber im Prinzip bin ich doch eigentlich ein prima Kerl. Man muss ja nur mal die Nachrichten heute Abend anschauen. Da weiß man, was der Mensch sich leistet. Und Gott sah sich an, was der Mensch aus seiner Schöpfung gemacht hat. Da sah sich an, was er aus seiner Freiheit gemacht hat, dass der Mensch sagt, Gott ist mir egal. Die Welt vor der Sinnflut, so wird es hier beschrieben, an der ist was faul. Und wenn was verfault ist, da kannst du daraus nichts mehr machen. Das bekümmert Gott in seinem Herzen. So steht es ja ausdrücklich da. Gott hat Kummer mit seiner Menschheit. Der Mensch trennt sich von Gott und deshalb beschließt er die Sinnflut und gleichzeitig beschließt er die Rettung. Denn mit Noah, da startet er einen neuen Versuch. Warum ausgerechnet der Noah? Der hätte doch nun genauso leben können wie jeder andere auch. Der hätte sich der Mehrheit anschließen können und sagen, ja, das lebt doch jetzt jeder so. Gottes Wort, das muss man der Zeit anpassen. Das muss man heute ein bisschen anders sehen, wie das damals aufgeschrieben ist. Aber von ihm heißt es ausdrücklich von den Noah, er lebte mit Gott. Der ließ sich also nicht durch die Masse beirren. Der war offen, nicht für die Stimmung der Massen, sondern für Gottes Wille. Und deshalb konnte Gott mit dem Noah was Neues beginnen. Und drei Befehle, die haben nun das Leben von den Noah völlig verändert. Und der erste Befehl, der lautet, ran an die Kiste. Also irgendwo auf dem flachen Land, da betrieb der seine Landwirtschaft. Morgens schaufelte er den Mist raus, mittags pflügte er die Furchen krumm und abends trank er seine Most. Und eines Tages legte Gott ihm einen Plan auf den Bauerntisch. Einen Bauplan, einen Schiffsbauplan und sagte ihm, mach dir einen Kasten. Und der Noah, der hört auf seinen Verstand und sagt, ein Kartoffelbauer ist doch noch lange kein Schiffsbauer. Wer funktioniert denn seinen Rübenacker zur Werft um, fernab von jedem Meer ein Schiff auf Kiel legen? Der Noah, der hört seinen Verstand, aber er hörte auch immer wieder den Befehl, ran an die Kiste. Und deshalb nahm er Hammer und Säge und begann das unheimlichste Wasserfahrzeug zu bauen, 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Einen Riesenkasten. Und dann Noah, der hörte seine Söhne. Sem, Ham und Japhet, die beguckten nun diese Alterserscheinung und sagten sich, bisher war ja Väterchen noch ganz normal, aber jetzt dieser Hitzestau im Kopf. Da will der auf seine alten Tage noch den Aussteiger markieren und alternativ leben. Und die sagen ihm, Vater, bleib bei deinem Misthaufen und baue kein Mist. Da Noah, da hört seine Söhne. Aber dazwischen hört er immer den Befehl, ran an die Kiste. Und deshalb baut er dieses Riesencontainerschiff. Der Noah, der hört seine Nachbarn. Also jedes Wochenende erschienen die am Ackerrand und kriechten sich nicht mehr ein über diesen Menschen. Und sagten sich, was ist denn bloß in den gefahren, dass der sich jetzt vom Meister der Landwirtschaft zum Kapitän der Landmarine mausert. Ey, schrien die, du hast doch das Fahrwerk am Kiel vergessen. Na, du alter Seebär, wann stichst du denn in die Pfützen? Und weil sich die Sache natürlich rumspricht, da kommt auch ein Reporter vom Sonntag vorbei und der stellt ihn ein paar Fragen. Herr Noah, wir sind alle sehr beeindruckt von Ihrer Hobbytätigkeit. Würden Sie uns bitte sagen, was das ja werden soll? Ein Schiff. Ein Schiff, was Sie nicht sagen. Und was haben Sie mit dem Schiff vor? Schwimmen. Schwimmen, sehr interessant. Aber fehlt Ihnen da nicht ein bisschen was? Ich meine, fehlt Ihnen da nicht ein bisschen Wasser? Es wird 40 Tage lang regnen. Dann gibt's genug Wasser. 40 Tage lang regnen, was Sie nicht sagen. Das widerspricht zwar allen Erfahrungen der Wissenschaft, auch können unsere Wetterfrösche, die ja noch nie gelogen haben, kein Anzeichen für solche Wassermassen finden. Aber sagen Sie, Herr Noah, wie sind Sie denn auf diese irre oder interessante Idee gekommen mit dem Schiff? Und mit dem Regen, woher wissen Sie das? Von Gott. Wie bitte? Von Gott. Entschuldigen Sie, Herr Noah, Ihre Säge macht gerade so einen Krach. Ich habe die nicht richtig verstanden. Von wem haben Sie das erfahren? Von Gott. Gott hat es gesagt. Herr Noah, eine letzte Frage. Sie berufen sich hier auf das Wort Gottes. Sind Sie studierter Theologe? Nein. Na sehen Sie, da haben wir. Sie sind also ein Laie, also einer, der so ganz naiv Gottes Wort beim Wort nimmt. Genauso ist es. Aber Moment, nun sagen die Theologen, man könne das Wort Gottes nicht so wörtlich nehmen. Wenn Gott sagt, es kommt eine Flut, dann muss man das bildlich symbolisch verstehen. Verstehen Sie, so im übertragenen Sinne des Wortes. Betrachten wir mal das Wort Flut. F-L-U-T, das sind die gleichen Buchstaben wie Luft. Gott meint also nicht, es kommt Wasser, sondern es kommt Luft. Viel Luft, also Wind. Gott will sagen, es wird windig. Was halten Sie von dieser Theologie? Die ist mir zu windig. Ich halte mich lieber an Gottes Wort. Und wenn Gott sagt, es kommt eine Flut, dann kommt eine Flut. Wortwörtlich? Ja. Herr Noah, wir danken Ihnen für das Gespräch und verabschieden uns. Seefahrt Ahoi. Also der Noah, da hörte das alles. Aber dazwischen hörte er immer wieder den Befehl, ran an die Kiste. So steht es ausdrücklich hier in dem Bericht. Da heißt es, und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Also auf den Gehorsam. Da kommt zunächst alles an. Und Gott legt jeden, Gott legt dir so im Plan auf den Tisch. Und er sagt dir, ran an die Kiste. Die Maße, das sind die 10 Gebote. Die Planken, das ist das Wort Gottes. Die Mannschaft, die Besatzung, das sind die Christen. Der Kapitän, das ist Jesus. Und der Mast, das ist das Kreuz. Und das Schiff, das ist die Gemeinde. Und vielleicht sagt dein Verstand, mit dem Schiff der Gemeinde, da erleidest du Schiffbruch. Der andere sagt, mit dem Schiff der Gemeinde, da gehst du auf Grund. Der dritte sagt, mit dem Schiff der Gemeinde, da verschiffst du auf jeden Fall. Und dazwischen müssen wir es immer wieder hören, ran an die Kiste. Kein anderes Vehikel trägt dich durch die kommenden Fluten. Voraussetzung ist, dass es so gebaut ist, wie eben beschrieben. Also heute gibt es ja nur genügend Leute, die sagen, die Maße der 10 Gebote, die meißeln mir einfach um, die haben ausgedient, da müssen neue her. Das Wort Gottes, die alten Planken, die brauchen wir nicht, wir haben andere Maßstäbe. Das Kreuz, naja, als Fassade ist das ja noch ganz gut, aber sonst keine Bedeutung. Und wer auf die alte Bauanleitung Gottes besteht und die wörtlich nimmt, da fliegt eben aus der Mannschaft raus. Also wer so baut, der baut kein Rettungsschiff, sondern der hat ein Narrenschiff. Es bleibt dabei. Die Maße sind die 10 Gebote, die Planken das Wort Gottes. Kein anderes Schiff kann retten. Gott hat ja diese Beziehungskiste von Gemeinde, von Jugendkreis, von Kinderkreis, von Gebetskreis gebaut, damit du durch die kommenden Fluten kommst. Vielleicht hältst du nichts mehr davon. Vielleicht bist du ein Einzelgänger. Vielleicht sagst du, ja, ich war da mal dabei, aber jetzt will ich nicht mehr. Na, da lass dich doch wieder einladen. Nur mit dieser Beziehungskiste kommst du ans Ziel an. Und deshalb ran an die Kiste. Noah, der lernte erstmal Gehorsam. Der zweite Auftrag hieß rein in die Kiste. Also neben dem Auftrag, dieses Schiff zu bauen, sollte der noch von allen möglichen Viechern die mitnehmen, damit die gerettet werden. Und vor der fertigen Arche war jetzt Appell angesagt. Da stand nun die ganze Crew aus Hunden, Katzen, Elefanten, Rhinozerossen und Zebras auf der strohtrockenen Wiese. Dann tönt es durchzählen. Das klang ungefähr so wie Wau, Miau, Mu und Kikeriki oder so ähnlich. Abteilung Marsch, alles an Bord. Und die Luke fiel nach der letzten Maus zu. Und dann ging ein Regenguss los. Schleusen des Himmels taten sich auf. Und keiner konnte mehr sagen, es gibt keinen Gott. Also das war kein Aquaplaning, wo die Reifen nicht mehr so auf dem Asphalt haften. Das war kein Hochwasser, wo mal ein Fluss über die Ufer tritt. Das war keine Springflut, bei der die Halligen Land untermelden. Das war die schreckliche Sintflut. Wenn die Wassermassen über den Himmel bogen und die Wassermassen unter der Erde durchbrechen, dann kommt es zur Katastrophe. Die Städte und Dörfer, die Berge, die Täler verschwanden. Das Gespött und Gelächter der Menschen war verstummt. Auch die Hilferufe, die gingen in den Fluten unter. Es war zu spät. Nur Noah und seine Familie im Schwimmstall, die fuhren auf den Meer. Eine Kiste mitten im Chaos, ein Kasten auf hoher See, ein winziges Pünktchen im wilden Ozean. Und Stürme umtobten dieses Ding und Stürme umtobten das Herz vom Noah. Denn der musste sich ja langsam fragen, hat mich Gott vergessen? Hat er mich aus den Augen verloren? Hat er mich vielleicht aus dem Gedächtnis gestrichen? Ich hoffte auf bessere Zeiten und dachte, da will mit mir neu anfangen und nun das. Menschen aus der Bibel fragen so und viele Menschen heute, die fragen ganz genauso. Herr, hast du mich verlassen? Also da müsst du gar nicht in so einer Kiste auf dem wilden Meer sein. Da gibt es ganz andere Güsse, die dir das Wasser bis zum Hals stehen lassen. Und ich frage dich, wie viel schwimmen in der Schule? Wie viel schwimmen im Betrieb? Wie viel schwimmen in deiner Freundschaft oder Ehe? Wie viel schwimmen in Angst und Verzweiflung? Wie viel schwimmen auf quälende Fragen, wo du keinen Fuß mehr auf festen Boden kriegst? Und dann kommt diese unheimliche Frage hoch, hat Gott mich aus dem Gedächtnis gestrichen? Hat er mich vergessen? Ist denn überhaupt keine Besserung mehr in Sicht? Und auf diese bohrende Frage, da sagt die Bibel, da gedachte Gott an Noah. Also da erinnert sich nicht und sagt, Mensch, da war doch mal jemand. Da heißt es, er gedachte an sie, als sie in das Schiff gingen. Er gedachte an sie, als sie auf hoher See waren. Er gedachte immer an sie. Also keinen Augenblick hat er die aus dem Gedächtnis verloren. Noah war nie vergessen. Und seit dieser Gott in Jesus auf dem Wasser seinen Jüngern entgegenkam, als der Sturm tobte. Als Jesus sein Kreuz in den Boden rammte, seitdem kannst du es wissen, Jesus will dich halten, auch dann, wenn du schwimmst. Da will dich halten, auch dann, wenn du untergehst. Da will dich halten, wenn du dein Leben auf Grund setzt. Und da will dich halten, selbst dann, wenn du einmal stirbst. Da gedachte Gott an Noah. Gott denkt an seine Leute, weißt du das? Der denkt an dich und er will dich halten. Deshalb rein in die Kiste. Du musst zu Gott kommen. Sein Rettungsangebot annehmen, weil es außerhalb keine Rettung gibt. Noah hatte diese Gewissheit, dieser Gott, der kennt mich. Es gibt nur eine Bedingung, rein in die Kiste. Und ein dritter Befehl, ganz klar, raus aus der Kiste. Also natürlich wollte dieser Mann raus. Das war ja nun keine nette Kreuzfahrt mit betuchten Gästen. Wer mit so vielen Viechern unter einem Dach lebt, der weiß, hier riecht es nicht nach 4711. Aber keine Rede, dass bei der Strandung die Türen aufsprangen und die Falltreppen runtergelassen wurden und alle raus. Es wackelte, die ganze Kiste kam in Schwingung, aber die Kiste blieb zu. 2,5 Monate hing dieses Teil oben auf der Bergspitze. Das Leben im Mief ging weiter. Am 1. Oktober tauchten die ersten Bergspitzen auf, aber keine Rede von Ausbooten. 40 Tage vergingen, da riss den Noah der Geduldsfaden, da schrie nur frische Luft und da machte oben die Dachluke auf, die platschte ins Wasser. Und so wie die alten Seefahrer die Vögel als Navigationsinstrumente benutzen, so ließ der Noah einen schwarzen Raben fliegen und der brachte Raben schwarze Nachrichten zurück, alles pitschnass. Dann kamen die weißen Tauben dran, die erste kam wieder, die zweite hat ein Ölblatt im Schnabel und die dritte war weg. Der Pegel auf Null. Und der Noah, der flippt wieder nicht aus. Der veranstaltet keine Fete mit Pizza und Cola aus der Kombüse. Der sagt nicht eine extra Gabel Heu an alle. Nichts. Am 1. Januar, also 6 Monate nachdem die Arche auf dem Berg auflief, sitzt er immer noch zwischen Elefanten, Mäusen und Affen. Die Kiste wurde zum Knast. Warten ist schwer. Warten ist sehr schwer. Und Abraham musste 25 Jahre auf seinen Sohn warten. Ein Mose musste 40 Jahre durch die Wüste marschieren, um dann bloß einen Blick zu kriegen ins verheißene Land. Der Paulus brachte viele Monate im Gefängnis zu. Warten ist das Los der Leute, die von diesem Gott nicht loskommen. Und wenn bei dir der Geduldsfaden reißen will, und wenn bei dir rabenschwarze Nachrichten ins Haus flattern, und wenn dir die weißen Tauben auch kein ruhiges Gewissen machen, dann kannst du wissen, dass Gott seine eigene Uhr hat. Die ist nicht stehen geblieben. Der weiß, wann es Zeit für dich ist. Deshalb warte doch in deinen Ängsten. Warte in deinen Zweifeln. Warte in den Stürmen der Liebe. Warte bei deinen schweren Problemen bis zu dem Moment, wo Gott sagt, jetzt ist es soweit, jetzt raus. So wie damals. Da marschieren die aus der Arche paarweise wie zu einer Prozession. Und der Noah fiel zuerst auf die Erde, dann sah an den Himmel und sah den Regenbogen. Und da hörte, es soll nicht aufhören, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das war für ihn wie Weihnachten, Friede auf Erden. Leben unter dem Bogen Gottes, das ist immer was Herrliches. Und die drei Dinge, Gehorsam, Gewissheit und Geduld, die haben sich gelohnt. Und deshalb lerne doch diesen Gehorsam. Die Bauanleitung. Gott gibt dir in seinem Wort die Befehle, wo du dein Leben ausrichten kannst. Lerne doch die Gewissheit, dass Gott dich nicht aus den Augen verliert. Und lerne die Geduld, bis für dich die Hilfe kommt und neue Zeiten aus- und anbrechen. Gott beginnt ja mit seinen Versprechen, solange die Erde steht. Das heißt, auch die Tage der Erde sind gezählt. Genauso wie deine Tage gezählt sind. Und deshalb ist es wichtig, ist es lebenswichtig, dass du Frieden mit Gott hast. Deshalb lädt er dich eben heute wieder ein. Zu einem Luxusdampfer, da wird noch eine Menge anderes Zeug dazugehören. Aber komm doch mit rein. Es ist das einzige Rettungsboot, was es gibt, damit du in deinem Leben eben nicht Schiffbruch erleidest, sondern ans Ziel kommst. Und wenn du noch draußen stehst, na, dann komm doch mit rein. Wenn du schon mal da bist, die Tür, die steht dir offen. Du musst das Jesus nur ganz einfach sagen. Ich will mit rein. Du sollst ab heute meinen Lebenskurs bestimmen. Ich will nicht untergehen. Ich will gerettet werden. Ich sehne mich nach Zeiten in meinem Leben, wo das gelingt. Wo ich nicht mehr alleine mit dem alles fertig werden muss. Und das habe ich ja erlebt, dass das nicht funktioniert. Und Gott sagt, ja, das kannst du haben. Ich will dich doch retten. Du musst doch überhaupt nicht untergehen. Du musst den Überlebenskampf an dich selber führen. Das schaffst du gar nicht allein. Das Rettungsboot, das ist Jesus. Und damit du aber auf dieses Rettungsboot kommst, da musst du eben deinen Lebenskurs ändern und dein Leben neu ausrichten. Und genau da liegt ja das Problem. Also gegen gute Zeiten, dass da Kuchen gelingt und dass da was Gescheites dabei rauskommt, da hat niemand was dagegen. Aber seinen Lebenskurs zu ändern, das ist schon wesentlich schwieriger, weil da der Stolz auf dem Weg steht. Und diesen falschen Stolz, den musste mein Kapitän eines Flugzeugträgers spüren, als er mit einem Spanier im Funkkontakt war. Zuerst meldet sich der Spanier über Funk und sagt, hier spricht A853 zu Ihnen, bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu verhindern. Darauf die Amerikaner auf ihrem Schiff, hier spricht der Kapitän auf einem Schiff der nordamerikanischen Marine, ändern Sie sofort Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision mit uns zu vermeiden. Antwort vom Spanier, das ist nicht machbar, weichen Sie aus. Jetzt der Amerikaner, hier spricht Kapitän Howard, Kommandant von der USS Lincoln von der Marine der Vereinigten Staaten. Das zweitgrößte Kriegsschiff der nordamerikanischen Flotte. Uns geleiten 2 Panzerkreuzer, 6 Zerstörer, 2 Kreuzschiffe, 4 U-Boote und mehrere Schiffe, die uns jederzeit unterstützen können. Ich befehle Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern. Sollten Sie sich nicht daran halten, sehen wir uns gezwungen, die nötigen Schritte einzuleiten. Die Antwort von Spanier. Hier spricht Juan Alcantara. Wir sind 2 Personen. Uns geleiten unser Hund, unser Essen, 2 Bier und ein Gast, der gerade schläft. Wir fahren nirgendwo hin. Wir sind Leuchtturm A853 auf dem Festland Galatiens. Und Sie können die Schritte einleiten, die Sie für notwendig halten. Zumal Ihr Flugzeugträger gleich an der Küste Galatiens zerschellen wird. Und aus diesem Grund möchten wir Ihr nochmals ans Herz legen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision mit uns zu vermeiden. Geküsst haben die sich dann nicht, aber der Funkverkehr war beendet. Aber bist du bereit, deinen Lebenskurs mal zu ändern? Also lässt du Jesus an dein Leben steuern und nimmst du das Rettungsangebot an? Also Jesus lädt dich ein. Und die Frage ist, was du mit diesem Angebot machst. Amen.